Anfang dieses Monats war der 100. Todestag von Franz Kafka, weswegen wir uns hier auf Radio 3 im Prinzip ja schon seit Anfang des Jahres in unserer Lesung und in vielen Interviews und in vielen Beiträgen immer wieder mit Franz Kafka, mit seinen Werken, seinem Leben, seiner Bedeutung beschäftigen. Jetzt zum Beispiel mit der Frage, wie Kafka in Israel wahrgenommen wird. Ein Teil des Kafka-Nachlasses liegt in der israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem. Kafka selbst hatte kurz vor seinem Tod 1924 noch darüber nachgedacht, nach Palästina auszuwandern, also lange vor der Staatsgründung. Und Stefan Litt, mit dem kann ich jetzt sprechen, denn Stefan Litt ist Archivar an der israelischen Nationalbibliothek Jerusalem. Schönen guten Tag, Herr Litt.
Ja, einen schönen guten Tag.
Ein Teil des Nachlasses von Franz Kafka liegt ja im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Ein Teil an der Universität von Oxford. Wie ist jetzt der dritte Teil nach Israel gekommen, nach Jerusalem in die Nationalbibliothek?
Ja, also der dritte Teil, würde ich sagen, ist vielleicht auch derjenige, der schon am längsten in das Land gekommen ist, in dem er sich heute befindet. Nämlich 1939, als Max Brod buchstäblich in letzter Minute mit wenig Gepäck aus Prag und der Tschechoslowakei flüchtete und nach Palästina auswanderte. Und da nahm er sämtliche Kafka-Papiere, die er schon eingesammelt hatte, auf den Weg mit nach Palästina, um sie eben weiter bearbeiten zu können.
Und nun gab es allerdings um diesen Teil des Nachlasses viele, viele Jahre lang einen Rechtsstreit. Wer hat dagegen wen gestritten? Können Sie uns das nochmal kurz erklären?
Das kann ich gerne erklären. Max Brod hatte ab 1942 etwa eine Privatsekretärin engagiert, die ihm zur Seite stand während seiner vielen, vielen weiteren Jahre dann auch als Schriftsteller. Das war Frau Ilse Esther Hoffe. Und es gab offensichtlich eine Abmachung zwischen beiden, dass als Entschädigung für ihre Mühen Max Brod sie mit sämtlichen Kafka-Stücken aus seinen Papieren beschenken wollte, und darüber gab es tatsächlich auch zwei Schriftstücke. Bloß was absolut noch gefehlt hatte bis zum Schluss, das wusste Max Brod übrigens auch, das war eben die offizielle Bestätigung dieses Schenkungsaktes durch eine quasi staatlich notarielle Institution, und das ist jeweils nie erfolgt. Nun waren diese Sachen also bei Max Brod unter seinen Papieren, beziehungsweise wurden sie dann spätestens 1956 aus Israel ausgelagert, und zwar in Bankschließfächer in Zürich. Und dort lagen sie tatsächlich auch bis 2019, weil nämlich 2016 dann nach mehreren Jahren des intensiven Gerichtsgeschehens hier bis zur obersten Instanz, also tatsächlich bis zum obersten Gerichtshof des Staates Israel, diese Frage anhängig war, wem gehört nun der Nachlass von Max Brod, und daran angeschlossen, wem gehören die bestimmten Nachlassteile von Franz Kafka innerhalb dieses Nachlasses? Gehören sie nun wirklich den Erbinnen der Sekretärin, die nämlich dann 2007 verstorben war, oder gehören sie zu dem Nachlass und damit dann auch eben zu dem Teil, der an die Nationalbibliothek übergeben werden sollte? Da muss man vielleicht noch kurz erwähnen, dass Max Brod in seinem letzten Testament von 1961 selbst verfügt hatte, dass seine Sekretärin Frau Hoffe als Nachlassverwalterin nach seinem Ableben fungieren sollte, und hat sie auch in diesem Testament beauftragt, damit eben für seine eigenen Papiere eine gute Heimstatt zu finden, und hat uns gleich als Nationalbibliothek und damals noch Universitätsbibliothek in Jerusalem an erster Stelle genannt.
Ja, was also für ein Krimi. Ja. Ein richtiger Krimi, der da dahinter steckt. Ich frage mich, was umfasst denn jetzt dieser Teil des Nachlasses, der in Jerusalem liegt, in der israelischen Nationalbibliothek?
Ja, genau. Also man muss vielleicht auch gleich noch dazu sagen, dass 1962 Max Brod nach längeren Gesprächen mit den Erbinnen von Kafka, das waren vier Nichten, gezwungen war, den größeren Teil der Kafka-Manuskripte an diese abzugeben, zurückzugeben, weil sie richtig begründet hatten, dass sie eben einfach nicht ihm gehörten. Und das ist der Teil, der in Oxford liegt. Was nun bei ihm verblieben waren, das waren eben Stücke, bei denen er beweisen konnte, dass er sie als Geschenk von Kafka erhalten hatte. Und da fehlt sozusagen die Krone des Ganzen, leider, weil eben das Manuskript für den Prozessroman 1988 versteigert wurde von der Sekretärin, von Frau Hoffe, und sich seitdem in Marbach befindet. Aber was bei uns verblieben ist, das sind vor allem kürzere und zum Teil auch sehr frühe Versuche von Kafka, Literatur zu schöpfen oder zu schaffen. Also zunächst einmal die drei berühmten Anläufe, um einen ersten Roman zu verfassen. Der sollte heißen Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande. Und da ist also quasi schon so ein Motiv in Kafkas Leben vorweggenommen. Also in allen drei diesen Entwürfen kommt es überhaupt gar nicht zur Hochzeit. Und das ist ja auch etwas, was dann sich in Kafkas Leben widerspiegelt, obwohl das natürlich erst später eine Rolle spielen
sollte. Hat sich mehrfach wiederholt in seinem Leben. Ja, zur Hochzeit ist es nicht gekommen.
Das ist richtig, ja.
Dann, warum können wir nur rätseln?
Ja, genau, das obliegt uns auch nicht und wir befassen uns lieber mit den Realia und da sind dann auch wieder in den Nachlassteil ist zum Beispiel auch eine autobiografische Skizze von 1909 drin, in der Kafka reflektiert über sein Leben, insbesondere als Kind und Jugendlicher. Das ist quasi so ein bisschen eine Vorwegnahme von bestimmten Motiven, die wir dann auch in dem Brief an den Vater wiederfinden, der 1919 von Kafka geschrieben wurde, handschriftlich. Dem Vater aber niemals übergeben wurde, vielleicht zum Glück auch. Aber was interessant ist, dass Kafka von diesem Brief dann tatsächlich nochmal selbst eine Maschinenabschrift gemacht hat. Und die befindet sich auch in dem Nachlassteil, den wir haben, während das Originalmanuskript in Marbach auch aufbewahrt wird.
Ein reicher Nachlass, über den Sie da verfügen, an der Israelischen Nationalbibliothek Jerusalem. Sie, Herr Litt, Sie sind ja zuständig für die deutschsprachigen Nachlässe an der Nationalbibliothek. Mhm. Mal ganz, ganz kurz über Franz Kafka hinausgeblickt. Das interessiert mich nämlich total. Um was für Nachlässe handelt es sich da? Wen haben Sie da alles bei sich über Kafka hinaus?
Ja, genau. Also wir haben von den 1300 Nachlässen, die bei uns liegen, sind etwa 230 zum Teil oder gänzlich deutschsprachig. Und da sind vielleicht die allerwichtigsten, die ich hier nennen kann, die von oder ein Teilnachlass von Stefan Zweig. Mhm. Dann haben wir den kompletten Nachlass von Martin Buber, dem Religionsphilosophen, bei uns liegen. Dann auch den Nachlass des aus Berlin stammenden Mystikforschers und Walter Benjamin-Freunds Gershom Scholem. Und auch ganz wichtig natürlich der Nachlass der bedeutenden Poetin Else Dasker Schüler.
Ja, Wahnsinn. Meine Güte, das ist ja wirklich, da verfügen Sie aber wirklich über wahre Schätze. Eine der Fragen, die wir uns jetzt ja immer im Kafka ja stellen, ist, welche Bedeutung hat er eigentlich in anderen Ländern oder auch in anderen Regionen, in anderen Kulturräumen, je nachdem. Wir haben in dieser Woche schon darüber gesprochen, welche Bedeutung Kafka in den USA hatte. Welche Bedeutung hat er denn aktuell in Israel?
Ja, also aktuell hat er natürlich auch im Jahr 2024 hier eine gewisse Bedeutung. Das zeigt sich gerade darin, dass vor kurzem jetzt eine Neuübersetzung des Romans Der Prozess hier erschienen ist. Die gesamten Übersetzungen sind natürlich auch schon seit Mitte der 40er Jahre hier gemacht worden. Vor allem dann eben auch durch die Verlegerfamilie Schocken, die die Urheberrechte von Kafka 1934 komplett erworben hatte und dann auch hier in Jerusalem ja ansässig war. Und ja, es gibt natürlich in diesem Jahr auch eine Reihe von Veranstaltungen, die sich mit Kafka beschäftigen. Unter anderem auch wir in der Nationalbibliothek sind gerade dabei, eine Ausstellung zu erarbeiten, die wir schon längst hätten eröffnen wollen, aber aufgrund der politischen Situation leider etwas ins Schleudern gekommen sind. Das wird dann zum Jahresende soweit sein.
Aber jetzt mal über diese sehr verständlichen Aktionen im Todesjahr von Franz Kafka hinaus. Welche Rolle spielt er denn vorher, sagen wir mal? Ne? Also sind seine Texte Lektüre an den Schulen? Oder an den Universitäten?
Sind in den Schulen auf jeden Fall in der Vergangenheit Lektüre gewesen. Ich denke für Gymnasiasten, die quasi einen Leistungskurs in Literatur machen, da wird das auch heute immer noch behandelt. Und an Universitäten natürlich. Es gibt also eine Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die hier an hebräischsprachigen Universitäten in Israel eben auch Kafka lehren. Und Kafka wurde, wie gesagt, auch immer übersetzt. Also es gibt nahezu nur wirklich sehr wenig von seinen Werken. Ich denke da vor allem an die Briefe, die sind interessanterweise noch nicht in Hebräisch erschienen, aber seine sämtlichen großen Romane, Erzählungen, Kurzgeschichten, dann auch seine Tagebücher, das ist alles immer wieder in Israel aufgelegt worden und ist auch heute eigentlich im Großen und Ganzen verfügbar.
Und wie wird er wahrgenommen? Wie wird er gelesen, verstanden? Weil ich habe jetzt nämlich gerade gelernt, dass auch in den USA das Wort Kafkaesk bekannt ist und verwendet wird. Ist es in Israel auch so oder wie wird er
verstanden? Okay. Ja, das gänzlich so. Also es gibt tatsächlich auch die hebräische Vokabel Kafkaesk, das würde dann Kafkai heißen. Und damit kann sich jeder irgendwie identifizieren. Man weiß auch ungefähr, was das bedeutet. Und auch in Israel gibt es leider eben die Auswüchse einer etwas unübersichtlichen Bürokratie, was eben dann immer wieder eben daran denken lässt, wie kafkaesk das alles sein kann. Ja, und ich denke, auch darin finden sich viele Leute dann immer wieder. Also das ist ja auch dieses Motiv bei Kafka, dass man manchmal etwas hilflos dem gegenübersteht, was mit einem gerade so passiert. Und das ist leider ein Motiv, was sich natürlich in vielen Ländern findet.
Ja. Herr Litt, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Stefan Litt. Seit 2011 schon ist er Archivar bei der Israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem. Franz Kafka in Israel, das war unser Thema. Und mehr zu Franz Kafka natürlich immer wieder bei uns hier auf Radio 3 in unseren Interviews und Gesprächen und in unserer Lesung montags bis freitags zum Beispiel. Unsere Lesung, ne, zurzeit ist das ja der unvollendete Roman Der Verschollene. Und natürlich auch bei uns im Netz auf Radio 3, da finden Sie ganz viele Beiträge zu Franz Kafka. Auch das, über das ich jetzt eben schon mal ganz kurz ein, zwei Mal gesprochen habe, nämlich das Interview zur Bedeutung von Franz Kafka in den USA. Schauen Sie einfach mal nach radio3.de.